Das lange Warten hat ein Ende. Herzlich willkommen zur 6. Ausgabe der Marketing Show. Wir sind aus einer sehr, sehr langen Winterpause wieder zurück. Ich bin gerade im Schneesturm hergefahren, abgesehen davon. Und wir freuen uns, wieder da zu sein. Und wir, das ist natürlich zum einen mein wunderbarer Mithost und Freund und Partner, der Benjamin Lehmann.
Und gerade gehört Markus Bartelt. Herzlich willkommen da draußen. Hallo ihr Lieben.
Herzlich willkommen und Manege frei zur Marketing Show. Der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
Wir müssen uns entschuldigen, die Wartezeit war etwas länger, als wir eigentlich geplant haben, nachdem wir den letzten Podcast gemacht haben. Zum einen hatten wir wahnsinnig viel zu tun, also Januar, Februar war voll.
Ja.
Ja, da wussten wir eigentlich gar nicht, wo oben und wo unten ist. Dann werden so die eigenen Projekte immer ein bisschen zurückgestellt. Und dann im März, ja, müssen wir ja gar nicht so groß sagen, weiß ja jeder, dann kam der Coronavirus und hat uns ausgeschaltet und alle mussten jetzt sich umorientieren. Wenn dich hat es ja relativ früh erwischt, jetzt nicht persönlich, aber geschäftlich. Du arbeitest ja im Tourismus, das heißt, du hast ja diese Erschütterungen schon deutlich vorher gemerkt, bevor das bei uns eigentlich so richtig ankam.
Wer die Berichterstattung verfolgt hat und ihr alle da draußen, verfolgt sie, ob ihr wollt oder nicht. Sie kommen, sie pushen auf euer Handy drauf, die Nachrichten, hat das ja mit einer anderen Strategie verfolgt. Und wir im Tourismus haben die Glocken viel früher läuten hören, das muss man tatsächlich sagen, und sind wirklich hart getroffen. Der Tourismus, die Pleiten, die da jetzt auf uns zukommen, die sind schon zu hören, zu sehen, zu spüren. Und Thomas Cook war ein leises Wimmern dagegen, bei allem Respekt vor den Kollegen bei Thomas Cook. Aber was da jetzt auf uns zukommt, das ist wirklich hart. Umso spannender ist es, dem Thema kommunikativ zu begegnen, diesen Krisen kommunikativ zu begegnen. Und wir wollen heute da einen Anfang machen, Markus.
Genau, wir machen einen Anfang. Wir haben uns heute das Thema virales Marketing, Gott, wie nah links, wir sind so einfach gestrickt, haben wir uns
genau
das heute...
Genau, mein Humor.
Ja, deswegen ja, haben wir uns das heute erstmal vorgenommen. Es wird eine kleine Änderung geben. Natürlich, also Ben und ich, wir stehen hier im Studio. Wir sind ungefähr 8 Meter auseinander.
Ja, das kann ich kaum sehen. Ja,
aber man hört das, als ob wir quasi nebeneinander stehen würden, was so nicht stimmt. Aber wir haben jetzt uns kein Marketier mehr reingeholt. Noch dazu, die sind auch alle jetzt momentan mit anderen Dingen beschäftigt, die wir da anfragen möchten. Das werden wir natürlich dann nachreichen und nachholen. Ansonsten bleiben heute die Rubriken so, wie sie eigentlich gewohnt sind. Der Podcast, die Marketing-Show, wird tatsächlich jetzt auch nicht mehr 14-täglich herauskommen. Das war auch etwas zu stressig für uns, sondern im Monatsrhythmus. Und natürlich, wenn ich sowas sage, dann sage ich das, um sofort auch wieder die eigene Ausnahme von der Regel zu präsentieren. Denn der nächste, der wird tatsächlich sehr schnell kommen. Ich schätze mal vielleicht schon so in roundabout 10 Tagen. Und der wird dann einen Schwerpunkt haben. Da lösen wir die Rubriken nämlich mal komplett auf. Und da wird es dann nur um Corona gehen. Also da werden wir uns wirklich mal drüber unterhalten, was für Auswirkungen hat das und was kann das Marketing eigentlich tun oder wie muss das Marketing reagieren. Das kann zum einen, logisch natürlich, wird das über kommunikative Ansätze gehen und auch so das eine oder andere Best Case, was es da gibt, wer das gut gelöst hat, wer das schlecht gelöst hat oder immer noch schlecht löst. Wir werden uns über PR-Gaus unterhalten, wie zum Beispiel Adidas mit ihrer Mietstundung, die sie gerade ich habe heute gerade gelesen, es war kein Shitstorm, das war ein Shit-Typhoon, der sie da gekriegt hat. Wir werden aber auch die anderen Marketinginstrumente uns anschauen vielleicht und gucken, was hat das eigentlich für Auswirkungen bei den Lieferketten, also Distribution. Und wenn es dann mal wieder losgeht, was ja strategisch wichtig ist, wie stelle ich mich heute auf, um mich darauf vorzubereiten, wenn mal wieder alles normal ist, dann werden wir auch über Preis und Preisinstrumente vielleicht sprechen. Aber das alles in der großen Corona-Sonderausgabe demnächst hier in Ihrem Podcast verbreitenden.
Ganz bewusst auch mit ein bisschen Abstand jetzt zu diesen ersten Hilfsmaßnahmen, die die Bundesregierung, die die Länder initiiert haben, mit unterschiedlichen Mechanismen, auch mit unterschiedlicher Wirkung womöglich. Und genau auf die Wirkung, die wollen wir einfach auch gerne schon mit dabei haben. Wir sprechen in den nächsten Tagen mit Unternehmern, die ersten Anträge gestellt haben und wollen einfach dieses Feedback mitnehmen. Der Podcast hat eine echte Welle bekommen, auch ein Taifun, aber im positiven Sinne. Ich glaube, so viele Podcasts, wie es auch im Moment gibt, mit gut gemeintem Ratschlag, Da mag auch der eine oder andere richtig gut dabei sein, aber vielleicht auch welche, die fehlschlagen. Auch darauf wollen wir so ein bisschen gucken. Orientierung bieten, Kompass sein und freuen wir uns drauf und werden die nächsten Tage nicht die Köpfe zusammenstecken, sondern uns virtuell begegnen, Markus und ich, und das bestmöglich mit bestem Wissen und Gewissen für euch vorbereiten.
So, ganz hervorragend. Genug der Vorrede, haben wir was vergessen? Nein, ne? Haben, glaube ich, alles gesagt, was wir sagen wollten. Wir freuen uns, dass wir wieder aufnehmen können, dass wir euch wieder ins Ohr kriechen können und starten jetzt mit unserer ersten Rubrik.
Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder, aber nur Marketing hat das thematische Thema. Heute.
Virales Marketing. Heute war der erste Gedanke, als wir uns überlegt haben, was wollen wir eigentlich jetzt machen, wenn wir wieder loslegen. Virales Marketing ist deswegen so spannend, weil wir auch im Unterricht das sehr häufig haben. Und im Unterricht finde ich immer sehr schnell den Zugang zu den Studenten, weil die kennen das natürlich, Viralkampagnen oder Memes, wie wir das heute auch nennen. Natürlich aus dem Social-Media-Bereich, wo die Dinge dann sehr, sehr schnell sich verbreiten können und auch geliked werden, geteilt werden, geshared werden. Und das müssen ja nicht immer nur Werbespots sein. Es sind natürlich teilweise auch sehr gute Werbespots, aber es kann auch jede andere Form sein, von einer Aktion, von einem Bild, von einer Geschichte. Also ganz viele Dinge gehen heute viral, wobei man ganz ehrlich sagen muss, das, was wir immer mitbekommen, auch in der Presse oder auch in der Fachpresse, wenn man mal in die W&V reinguckt, das sind die erfolgreichen Kampagnen. Und ganz ehrlich, auf jede erfolgreiche Viralkampagne gibt es 99 Kampagnen, die ganz furchtbar gefloppt sind, obwohl sie nicht minder gut waren. Nein, nicht minder schlecht waren, muss ich richtig rumreißen, ja. Obwohl sie nicht minder schlecht waren. Das heißt, auch ganz viele Dinge, die gut sind, können sich nicht viral verbreiten, weil einfach ganz viel dazugehört. Es reicht nicht nur aus, einen coolen Clip zu machen. Was das alles ist, werden wir jetzt im Gespräch noch erläutern. Benjamin, was meinst du, seit wann gibt es überhaupt virales Marketing?
Ich will noch mal eine Sache anschließen. Nicht nur die Studenten fragen danach, sondern auch der Marketing-Laie. Also so häufig in Gesprächen, wenn du über eine Marke sprichst und dann hast du so diesen Buzz-Satz, ah ja, das ist viral gegangen. Und dann fragt man, was meinst du damit? Und dann hört es aber auch schon auf, dafür sind das Laien. Seit wann gibt es virales Marketing? Das ist eine gute Frage, vermutlich schon ganz, ganz lange, nur in unterschiedlicher Form, oder?
Ja, tatsächlich gibt es aber einen Anfangspunkt, erstaunlicherweise. Also wir haben ja heute auch diesen anderen Fachbegriff Buzz-Marketing oder Word-to-Mouth oder Mundpropaganda. Die gab es natürlich schon immer, dass Leute was weitererzählt haben. Ja, auch das ist heute, auch das sind Dinge, die immer schon viral gegangen. Wo kommt das eigentlich her, dass etwas viral geht? Also vom Steilgehen wahrscheinlich.
Vermutlich, ja.
Aber der Begriff hat sich eingeschlichen in die Marketing-Literatur in den späten 80er Jahren, Ende 80er Jahre. Weil Marketing wandt sich ja immer an andere Wissenschaften ran. Also alles, was man so kriegen kann und ausquetschen kann, was man verwursten kann, das macht man. Und Ende der 80er Jahre hat man in New York und in Chicago tatsächlich mit sehr einfachen Computermodellen gearbeitet und hat die Frage verfolgt, was passiert denn, wenn in der New Yorker U-Bahn jemand niest? Wie lange dauert es, bis ganz New York einen Schnupfen hat? Ja, also sie hat anhand von einfachen Computermodellen, das wollten die jetzt natürlich nicht wegen so einer Schnupfenkrankheit wissen, sondern sie wollten natürlich simulieren und herausfinden, was müssen wir denn tun, wenn wirklich mal eine Epidemie ausbricht? Wo können wir einschreiten? Wo können wir Verbreitung unterbinden? Also müssen wir die öffentlichen Verkehrsmittel schließen? Müssen wir die Hochhäuser schließen, weil die alle im Fahrstuhl auf den gleichen Knopf drücken und sich damit zum Beispiel infizieren könnten? Also eigentlich von den Epidemiologen und den Virologen ein ganz interessanter Ansatz.
Wie aktuell?
Sehr aktuell. Wir fragen uns auch, warum New York das nicht beherzigt hat, was sie schon vor 40 Jahren rausgefunden haben. Marketing wanzte sich ran und sagte, boah, ja, wie geil ist das denn? Gebt uns doch mal die Ergebnisse, weil eine Botschaft, eine Kernbotschaft, eine Zusatznutzen, ein Image, also jede Form von Botschaft, die wir haben, ist ja letztendlich nichts anderes als ein Gedankenvirus. Und wenn ich weiß, dank dieser tollen Studien, wen ich mit meinem Gedanken anniesen muss mit meiner Botschaft und der trägt das dann weiter, dann gibt es einen ganz großen Vorteil. Ich spare mir nämlich Kosten. Ich spare mir die Kosten für das, was im Marketing eigentlich mit am teuersten ist. Und das ist Media. Das ist die Verbreitung. Die Botschaft ist gar nicht so teuer. Aber die vielen Schaltkosten, die gehen richtig ins Geld. Und die kann ich mir sparen, wenn die Leute das selber weitergeben von sich aus.
Also im Kleinen, wenn wir nochmal in die Historie gucken, dann ist die klassische, ist das virale Marketing, das professionelle Mund zu Mund, was ja im ganz kleinen Kreise gut funktioniert, schon immer, seitdem es Dienstleistungen und seitdem es Waren gibt. Das Brot bei dem Bäcker musst du dir kaufen, das hat die beste Kruste und zu dem Arzt gehe ich immer, wenn mir der rechte Fuß schmerzt, der kann rechte Füße am besten behandeln.
Genau, aber das ist das Spannende, dass man natürlich im Marketing versucht hat, das zu steuern, also zu professionalisieren, auch zu initiieren, also wie können wir das anstoßen und wie können wir das kontrollieren im Grunde genommen. Und wir reden ja Ende der 80er Jahre jetzt von einer Zeit, man kann die sich ja gar nicht vorstellen, aber da gab es gar kein Internet. Also hast du dich mal gefragt, jetzt so eine Corona-Quarantäne und Isolation, was hätten wir gemacht vor 30 Jahren ohne Internet? Da hätten wir alle uns Faxe geschickt wahrscheinlich.
Habe ich mich tatsächlich gefragt. Ja, bestimmt. Man hätte so Malen nach Zahlen übers Fax gemacht oder ich weiß es nicht.
Also kein Netflix. Ja.
Telefonieren war richtig teuer.
Ja, ich also auch nicht gegangen.
Die Oma in Bayern anrufen, so eine Stunde, warst du ja 5-6 Mark. Los.
Also das ist gar nicht auszumalen, wie das damals gewesen wäre. Nein, aber die Ende der 80er Jahre, tatsächlich auch Anfang der 90er, war vor dem Internet. Und ich finde es immer so schön, wie haben die das damals gelöst? Wie haben die Agenturen, die das vorangetrieben haben, ihren Kunden dann virales Marketing verkauft? Sie haben zum Beispiel Menschen dafür bezahlt, dass sie den ganzen Tag U-Bahn gefahren sind.
Und genießt haben.
Und nicht genießt haben, aber sie haben sich laut unterhalten. Ja, also stell dir vor, du würdest hier in Berlin in die U-Bahn steigen und dann sitzen da sich zwei Typen gegenüber und unterhalten sich laut. Und der eine schwärmt ungeheuerlich von Persilschwarz, ja, und sagt, boah, Persilschwarz, seit ich das benutze, du glaubst das gar nicht, all meine schwarzen Klamotten sind wieder richtig schwarz, wenn ich sie aus der Waschmaschine raushole. Bei allen anderen Waschmitteln war immer so ein Grauschleier drin, aber Persilschwarz, ich sag dir, Bombe, unglaublich.
Das macht sogar meine weißen T-Shirts
schwarz. Genau, dann sagt der andere, wie jetzt, Ariel? Nein, auf gar keinen Fall, Ariel, du musst an Persil denken, ja, du musst Persil nehmen, weil alles andere ist Schrott, nur da. Weißt du, U-Bahn-Leute steigen ein, steigen aus, hören, wie begeistert der junge Mann darüber spricht, gehen das nächste Mal in die Drogeriemarkt ihres Vertrauens, haben vielleicht noch einen Sonderaufbau von Persil Schwarz, noch mit einem Blinkpfeil oben drüber, erinnern sich daran, wie begeistert der junge Mann davon gesprochen hat und schwupps, schon haben wir viral Marketing gemacht.
So einfach kann das sein.
Ja, ein bisschen aufwendiger damals. Heute ist es natürlich simpler, wesentlich simpler, weil wir eben das Internet haben und insbesondere Social Media Marketing. Teilst du denn viel?
Also Content teile ich viel, wo ich denke, das finde ich sprachlich interessant oder vom Inhalt interessant. Werbung und Produkte tatsächlich ganz, ganz selten. Da gibt es ja auch interessante verkaufspsychologische Mechanismen. Es gibt den Typen, der niemals teilt, sondern denkt, ha, ich habe den Taschenrechner zum Sonderpreis, aber den habe auch nur ich. Den bekommt ihr da draußen nicht, ihr Freunde, auch nicht die Freunde übrigens. Über Verkaufspsychologie wollten wir sowieso auch nochmal eine Sendung machen. Total spannend, welche Trigger da wirken. Aber Produkte, Dienstleistungen, nee, eher selten.
Aber ganz klassisch lustige Bilder, lustige Sprüche.
Ja, also GIFs, ich bin ja der Giffer. Das ist eigentlich jemand, der gerne GIFs verschickt. Das ist ein Giffer.
Ist ein Giffer.
Ja, das geht
GIF. Mit dem weichen G, mit dem harten G ist ein Giffer, aber das ist ja wieder was anderes.
Den GIF, der bei Sachs ist auch Giffer.
Giffer, ne, genau. Und da gibt es auch den Zwiffer, aber das ist wieder.
Das ist kann man hier auch schon wieder weg vom Thema. Also GIFs liebe ich tatsächlich. Ganze Unterhaltungen kann ich damit führen. Vermutlich nervt das den einen oder den anderen. Aber ansonsten. Doch Videos natürlich, also wenn ich ein Video klasse finde, dann ja. Ansonsten sieht man natürlich irgendwie als Marketing-Kommunikationsmensch auch immer dahinter, was ist die Botschaft und dann teilt man das unter Kollegen, unter Profis, zum Beispiel unserem Facebook-Kanal auf Marketing finden sich ja auch immer tolle und witzige Sachen, auch gerne Sachen, wo man denkt, Mensch, liebe Agentur, wer hat denn da dran gefummelt, wer hat denn da nicht nachgedacht, also auch immer was mit Augenzwinkern ist dabei, aber ja, ansonsten, nee, ich bin kein Produktempfehler.
Aber es geht schon ganz gut dahin. Das ist auch die spannende Frage, ob tatsächlich Produktempfehlungen weitergeteilt werden oder ob man nicht ganz andere Sachen dort hat. Wir haben, oder es kann alles, ja, grundsätzlich erstmal alles wird als Viralkampagne genommen. Es ist jetzt ein Bild, ja, es kann auch etwas sein, dass wir sagen, das ist vielleicht etwas, was wir angestoßen haben, was aber auch auf die Marke vielleicht mit einzahlt. Ich kann mich erinnern, damals, als die Apple Watch rauskam, habe ich in meiner Facebook-Timeline, glaube ich, gefühlt 500 Leute gehabt, die sich einen angebissenen Apfel mit Tesafilm ans Handgelenk geklebt haben und sagten, ich habe jetzt auch eine Apple Watch. Ja, sowas gibt es, oder denk an die Ice Bucket Challenge.
Ja,
auch das ist ein wunderbares Beispiel, wie Dinge viral werden. Wir sehen sehen das relativ häufig, dass heute auch noch Firmen eben aufrufen und sagen, macht das, schickt uns das ein, gebt das weiter, nominiert drei andere. Das ist schon so der Versuch, mit der Eisenstange tatsächlich etwas viral hinzubekommen, was dann auch mittlerweile meistens nicht mehr funktioniert.
Ich habe übrigens eine Sache gefunden, das war mir gar nicht, tatsächlich nicht bewusst. Ich wusste es nicht. 99, das Moorhuhn, das kostenlose Computerspiel, initiiert von Johnny Walker. Und das war ganz lange nicht klar, zu welcher Marke das gehörte. Und mir war das auch ganz lange nicht klar. Das hat es ja bis heute, das schafft es ja bis heute. Ich glaube, es gibt Kinofilme, Moorhuhn-Tasten, Moorhuhn-Schlüsselanhänger. Also eine Merchandise-Welt ist entstanden, um dieses Billo-Computerspiel.
Ja, und das ist eigentlich ein wunderbares Negativbeispiel, weil Johnny Walker stand dahinter, die haben das dann tatsächlich auch verbreitet, haben das uns geschenkt sozusagen, aber wenn du heute jemanden fragst, von wem kam das Moorhuhn, weiß es so gut wie niemand. Also ganz selten fällt einem ein, dass er sagt, das war doch irgendwie ein Getränk oder ein Whisky, aber dass einer aus der Pistole geschossen sagt, ja. Johnny Walker habe ich so noch nicht erlebt. Das heißt, obwohl das bei jedem Startbildschirm präsentiert wurde, weil es war sichtbar, hat diese Botschaft sich nicht stark genug verankert.
Ja.
Also da sehen wir also, es gehört ein bisschen mehr dazu, um so etwas tatsächlich erfolgreich zu machen.
Also und dann vor allem der Brückenschlag zur Marke und zum Image oder zum Nutzenversprechen, dass die Marke uns mit diesem Tool an die Hand geben will. Das hat da offensichtlich nicht funktioniert. Hast du ein richtig gutes Beispiel, was lange her ist?
Es gibt einen ganzen Schwung Beispiele, die eigentlich gut funktionieren, weil tatsächlich die Kreativen erkannt haben, dass eben die Schaltkosten wegfallen. Und dann ist ja Geld übrig beim Kunden und wenn Geld übrig ist, dann kann ich ja dafür vielleicht den Spot etwas aufwendiger machen und dafür ein bisschen mehr Geld ausgeben. Denn damit wir etwas teilen, muss es ja immer etwas Spektakuläres sein, etwas Außergewöhnliches. Also was uns zum Lachen bringt oder was uns zum Staunen bringt, wo wir sagen, oh mein Gott, das musst du gesehen haben.
Oder auch zum Weinen.
Also emotionale, denk an die Weihnachtskampagne von Edeka mit dem alten Opa.
Genau.
ja, ich finde die ja unglaublich. Ich abgeschmackt, aber gut, war aber erfolgreich, ja. Wir Dinge, die uns nicht berühren, die uns nicht bewegen, teilen wir nicht. Also es muss schon ein Hammer sein, damit wir das machen. Und tatsächlich sehen wir, dass da sehr viel das Medium genutzt wird, weil wir sehen sehr viele Spots mittlerweile, die so viel zu lang sind fürs Fernsehen. Fernsehen ist der klassische 30-Sekünder, mehr kannst du fast auch gar nicht bezahlen. Ja, und du siehst aber Spots, die sind 60 Sekunden, 90 Sekunden lang. Es werden ganz andere Geschichten erzählt. Also wenn wir bei Edeka bleiben, der erste virale Spot von Edeka war mit dem Herrn Lichtenberg, der super geil gesagt hat. Ne? Das ist, kennen, glaube ich, ganz, ganz viele. Das ist Edeka hat ja selber gesagt, hey, wir machen viele witzige Spots, aber der Spot, der ist so witzig oder der hat einen Humor, den können wir im Fernsehen gar nicht senden, ja, weil das würde dann unsere Edeka-Kunden verprellen. Den haben wir tatsächlich fürs Internet gemacht und der hat sich auch so verbreitet, dass er selbst bis nach Amerika kam und die Amis ganz überrascht waren, dass die Deutschen lustige Werbung machen können. Es gibt die sehr bekannten und wenn man sich dann auch die Klickzahlen anguckt, dann merkt man auch, dass tatsächlich das gut aufgegangen ist, die Spots für die Volvo-Trucks. Da gibt es einen ganz bekannten mit Jean-Paul Belmondo. Lebt der noch? Ja. Aber Jean-Claude Van Damme, der zwischen diesen beiden Volvo-Trucks festgemacht ist an den Außenspiegeln und dann erzählt er irgendwie was ganz Wichtiges und während er das erzählt, zieht die Kamera zurück und wir sehen diese beiden Volvo-Trucks, erstens, dass sie rückwärts fahren und zweitens, dass sie sich langsam auseinander bewegen. Das heißt, Jean-Claude Van Damme geht in seinen berühmten Spagat und es zerreißt ihn nicht, ja, sondern er bleibt heile. Das ist ein langer Spot und der ist 90 Millionen Mal und öfter angeklickt worden in der Zwischenzeit. Und da sehen wir auch das Kalkül, was natürlich dahinter steckt. Weil jetzt würde ein Controller bei Volvo vielleicht sagen, naja, jetzt geben wir so viel Geld aus, aber wie viele von uns Leuten, die Trucks kaufen, ja, gucken jetzt denn im Internet sich so einen Spot an? Das rechnet sich doch niemals.
Und kennen Jean-Claude Van Damme noch.
Ne? Also hätte Controller wahrscheinlich recht, aber natürlich zahlt dieser sehr legendäre Spot, kann man ihn mittlerweile ja schon nennen, auf die Marke Volvo insgesamt ein. Das heißt, wir sind begeistert. Wir gucken uns den Spot auch bis zum Ende an. Ja, normalerweise im Fernsehen, wenn wir einen Spot sehen, seppen wir sofort weg, weil das nervt ja. Aber wenn uns den jemand weiterempfiehlt und sagt, boah, hier, guck mal, musst du sehen und Jean-Claude Van Damme im Spagat, dann schauen wir dem.
bewusste Klickentscheidung ja auch in dem Moment.
Auch das, ja. So, und wenn ich dann eben sage, wow, also wenn Volvo schon bei den Trucks so wahnsinnig gut ist und so viel Technik da drin hat, dass sie so eine Spurgenauigkeit haben, dann werden sie bei ihren Autos, bei den normalen, ja nicht schlechter sein. Das heißt, die Marke Volvo könnte dann in mein Relevant Set kommen, wenn es um die Kaufentscheidung fürs nächste Auto geht. Und was wir auch hatten, wir jetzt in jüngster Zeit, Weihnachten 2018 war das, der Spot von Konrad, ja, der eben auch sehr erfolgreich war und wo es auch einen sehr schönen Case-Film dazu gibt, der genauso lustig ist wie der Spot eigentlich selber. All die Spots, über die wir sprechen, werde ich wie immer bei marketing.de dann in die Shownotes sozusagen mit reinkopieren, dass ihr euch die auch nochmal angucken könnt. Falls ihr sie nicht kennen solltet, könnt ihr sie also euch da nochmal vor Augen führen. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, die sagen, wir nutzen dieses Medium, wir investieren mehr Geld in die Botschaft, weil wir wollen, dass dann eben die Leute, also wir niesen die bei Reddit oder bei Ähnlichem an und wir wollen, dass sie es dann weiterverteilen und damit kriegen wir eine Reichweite hin, wenn es wirklich gut funktioniert, ja, 90 Millionen Leute, die sich einen Spot von Anfang bis zum Ende angucken, die zu bezahlen über Medialeistung, ja, um diese Reichweite zu bekommen, das ist quasi nur mit ganz, ganz vielen Koffern Geld möglich. Und hier bekomme ich es eben viral für lau.
Ja, also das Thema Budget ist ein Vorteil der viralen Kampagne. Wir sind aber auch hier, um über Nachteile, Gefahren zu sprechen. Und jede Marke, die viral geht mit einem Thema, sollte so gut beraten sein, dass die Berater auch darüber aufklären. Also man muss sich bewusst sein, dass man das Ruder auch ein Stück weit aus der Hand gibt. Ja, es ist nie zu 100% steuerbar. Ich glaube, das ist, wenn man mal die Cons mit einem Kunden diskutiert, sicherlich auch, wenn man Einwandsbehandlung dann vorbereiten würde, wie wir das in einem Pitch machen würden, wüssten wir ja, aber was ist denn, wenn die dann da so und so kommen? Kommentieren. Und ich glaube, dieses Thema nicht ganz Herr zu sein, das ist auch für viele etablierte Marken lange ein Problem gewesen, sich das wirklich zu trauen. Umso erstaunlicher, dass dann Edeka auch so einen Weg da gegangen ist, dieses Supergeil, was ja wirklich so weit weg ist von der Stammtonalität, die sie sonst haben. Also tolles Beispiel. Fallen dir noch Nachteile ein, wo du sagst, das sind tatsächlich Gefahren?
Ja, es gibt die Gefahr ist immer da, dass es nicht aufgeht. Ja, und wenn es nicht aufgeht und es uns ganz blöde läuft, dann kriege ich sogar nicht nur keine Reaktion, sondern ich kriege unerwünschte Reaktion. Mhm. Als Beispiel da hier erwähnt die schöne Idee von Scrabble, dem Spiel, die zum Anlass ihres Geburtstages, ich weiß gar nicht, wie viel das war vor einem oder vor zwei Jahren, mit dem doch schon, er möge es mir verzeihen, aber nicht mehr ganz so aktuellen Rapper MC Fitty, der, glaube ich, auch schon vor 5 Jahren das letzte Mal irgendwie was gebracht hat, einen Spot gedreht hat und MC Fitty sagte, Scrabble heißt jetzt ab sofort Buchstaben YOLO. So, also Buchstaben YOLO, MC Fitty, das war so ein Rangewanze an Jugend, ja, also mit dem Rapper und YOLO, You Only Live Once, macht ja überhaupt gar keinen Sinn, ja, also Buchstaben You Only Live Once und Scrabble, haben auch wirklich einen schlimmen Spot gemacht. Also der war so schlimm, dass man eigentlich sagte, hey, das können die gar nicht. Also wenn die das ernst meinen, dann sind die gedanklich einfach vor 30 Jahren stehen geblieben. Die können das nicht ernst meinen. Das muss eigentlich irgendwie lustig sein, was die da machen. Sie haben es auch bei Facebook veröffentlicht und haben dann auch ganz gezielt die Reaktion bekommen, die sie wollten, dass viele Leute sagten, nee, kann doch nicht wahr sein. Und auch Scrabble wird jetzt Buchstaben, Jule, und lass doch den Scheiß und unser Scrabble. Und sie haben das dann 5 Tage später aufgelöst, haben gesagt, nee, war nur ein Scherz, und natürlich heißt es weiterhin auch Scrabble. Der Witz ist, wenn man sich die Klickzahlen anguckt, ja, dann liegt das an Klickraten von um die 7000. Und dafür, dass das Ding eigentlich bei Twitter und auch die Entrüstung, das war wirklich was, wo sie die Leute zur Entrüstung bringen wollten, das ist nicht aufgegangen. Die Klickzahlen sind wirklich äußerst mager für so eine Kampagne. Und die Leute haben das dann auch, sie haben sich halt verarscht gefühlt und haben auch gesagt, nee, das fanden wir jetzt nicht komisch. Das ist halt, Humor ist halt nicht immer das Gleiche. Und das einzig Positive, was entstanden ist, was du natürlich auch immer hast bei solchen Viralkampagnen, Twitter und ähnliche soziale Netzwerke sind dann geflutet worden von anderen Spielen, die man dann eben auch verfremdet hat, so wie mit Buchstaben YOLO, also ich weiß gar nicht mehr, was das alles war. Also ich Ich überlege gerade, ich habe es bildlich vor mir, mir fallen die Titel nicht ein, aber auch das werde ich dann
in Scotland Yard hieß dann Großstadtrevier, oder?
Ja, so ungefähr. warte mal, ich habe ja den Rechner hier auf. Erzähl du mal was und ich schaue mal schnell nach, wie die hießen und reiche das dann sofort gleich nach.
Ja, noch eine Sache, die man kritisch sich angucken muss. Du hattest gerade die wichtige Funktion des Controllers im Unternehmen ja auch benannt. Das Thema Erfolgsmessung, also Klickzahlen, klar, die kann ich natürlich ablesen und damit auch dahinter eine Reichweite mir hochrechnen. Aber das ist so, mit der konkreten Bezifferung des Erfolgs der Kampagne ist der Controller auch bis heute, so erlebe ich das auch, wenn man mit Marken spricht, immer schwierig. Also dieses Thema Reichweite muss da nochmal anders auch aufgelöst und besprochen werden. Was ist jetzt hier Reichweite? Das ist eben nicht der gute alte Tausender Kontaktpreis, den der ein oder andere noch auf seinem Blog zu stehen hat, sondern das ist viel, viel mehr und deshalb sind diese Kampagnen komplex und dann häufig auch gar nicht günstiger, als die klassische Kampagne gewesen wäre, gemessen natürlich an der Reichweite. Natürlich, das ist dann das, wo die Rechnung aufgehen kann.
Das ist wohl wahr, aber das ist, glaube ich, tatsächlich auch nochmal einen eigenen Podcast wert, dass man sich darüber unterhält, inwiefern denn dieser quantitative Ansatz im Marketing, also auf eine Reichweite zu gehen, wo wir heute Medien haben, gerade im Internet, die weit über klassische Reichweiten hinausgeht, ja, die ich eben nur schlecht oder auch gar nicht messen kann. Also ob da die Reichweite immer noch die Währung sein sollte und ob wir von diesem quantitativen Marketing vielleicht nicht etwas wegkommen sollten her zu einem qualitativen Marketing, was ja auch der Sinn ist, dass man sich mit diesen ganzen nicht klassischen Medien auseinandersetzt, weil ich möchte nicht mehr nur Werbekanäle verstopfen und nerven, sondern ich möchte ja eigentlich eine Auseinandersetzung mit meiner Botschaft haben. Und das bekomme ich, und lieber nehme ich dafür in Kauf, dass weniger Leute meine Botschaft wahrnehmen, aber dafür intensiver. Und das sind ja so die großen Kraftfelder, die sich aneinander reiben. Und in den Marketingabteilungen hast du, und auch da kommt der Controller eben wieder ins Spiel, dieses Reichweitendenken, weil das kann dir ummünzen von wie viel Geld habe ich reingesteckt und wie viele Kontakte habe ich bekommen. Aber Reichweite sagt nichts über Qualität aus. Und ich glaube, da muss ein schnelleres Umdenken eigentlich auch stattfinden.
Markus liefert uns jetzt noch die Ergänzungen nach und dann haben wir...
Ja, ich habe es auch schon gefunden. Es super. Macht sich auch schon auf. Es sind dann so schöne Sachen, also Dame wurde dann Bitch. Ja, Mensch, ärgere dich nicht, wurde zu Small, du Opfer. Ja, oder eben auch so schöne Sachen wie, ob du dumm bist, habe ich gefragt, für Wer wird Millionär? Also man hat sich da sehr ausgetobt und man hat das auch alles gleich kreiert mit den Verpackungen. Das Schönste ist eigentlich Spiel des Lebens, das wurde dann umgetauft in Was ist das für ein Live? Also sehr auch das, schön. Sehr schön. Also man hat da ganz, ganz viel kreativ gemacht, aber die Aktion selber ist tatsächlich sehr stark untergegangen und ist so gut wie nicht geklickt worden. Und wenn nicht die Medienleute selber drüber gesprochen hätten, dann wäre sie wahrscheinlich komplett versandet.
Dann wollen wir hier den Sack zumachen, oder hast du noch was?
Wie hast du denn auf die Uhr geguckt, wie lange wir?
20 Minuten.
20 Minuten. Also man könnte jetzt im zweifelsfall noch ansagen, dass trotz allem es immer schon dieses Empfehlungsmarketing gab, also dass wir weitergesprochen haben, dass es Kultbücher und auch Kultfilme waren und dass die eben auch eben vom nie als Erfolg konzipiert waren. Also auch da gab es die Kontrolle nicht. Also was Kult wird und was Leute weiterempfehlen, kann nicht gesteuert werden.
Okay, dann machen wir das nochmal.
Ja? Spannend ist in dem Zusammenhang, also wir hatten gesagt, virales Marketing ist entstanden, weil man diese Mundpropaganda steuern wollte. Wir sehen aber unterm Strich, sie ist nicht steuerungsfähig. Wir haben viel Sonnenschein, wir haben wesentlich mehr Schatten dabei, also wir haben viele erfolgreiche, aber wir haben viel mehr gescheiterte. Und ich kann die Menschen auch nicht zwingen, über mein Produkt zu reden oder es weiterzuempfehlen. Auch wenn wir heute lauter Aufforderungen sehen, wie schreiben Sie doch eine Kritik, empfehlen Sie uns weiter. Das hat man ja früher schon, hat jeder Arzt gesagt, empfehlen Sie mich weiter, wenn man gegangen ist. Es gibt auch sehr viele Beispiele von Produkten. Und wir hatten früher eben diese Vorsilbe Kult gehabt. Mhm. Ja, also wenn es um Kultbücher ging, um Kultfilme ging, ja, das sind auch Dinge, die sich viral eigentlich verbreitet haben, ohne dass ein Verlag oder auch ein Filmstudio das tatsächlich lenken konnte. Wir sind ja nun einen Ticken älter, also ich vor allen Dingen.
Ja, das wollte ich gerade einstreuen.
Aber wir hatten ja Sommerhits früher. Das gibt es ja heute immer weniger oder in größeren Abständen. Aber früher gab es jedes Jahr einen Sommerhit. Meistens auch von minderer Qualität. Wenn ich an sowas wie Lambada oder Macarena oder den Last Ketchup Song denke, die hat auch keiner gezielt als Sommerhit komponiert. Sondern die waren einfach da, man war im Urlaub. Zu all den drei genannten gab es natürlich auch noch einen Tanz dazu.
Selbstverständlich.
Ja, Tanz ist ja genau so die Keimzelle für die Viralität, weil keiner stellt sich alleine und macht die dämlichen Bewegungen bei diesem Tanz. Aber wenn einer anfängt und der zweite macht mit und der dritte, dann ist irgendwann der ganze Saal dabei und macht irgendwelche lustigen Verrenkungen. Und dann hat also das sich auf einmal in uns im Urlaub kennengelernt, im Urlaub am Strand mitgemacht. Da war ja alles lustig, nach Hause gekommen, sich die Platte hier gekauft. Und dann war auf einmal der Charterfolg dann da. Und das war nicht lenkbar, sondern es ist eben gekommen, je nachdem, was man da gehört hat. Ja, man konnte vielleicht den Radiostationen noch versuchen, das spielt das mal ein bisschen öfter in der Heavy Rotation, aber das war es dann auch schon. Und das Spannende der Unsteuerbarkeit, also wie gesagt, wenn du Leute heute fragst, was sind Kultbücher, ja, was sind Dinge, die du gelesen hast oder gern gelesen hast, war nie oder hat oftmals die Verlage selbst überrascht, dass dieses Buch auf einmal so erfolgreich war. Oder Kultfilme, wenn man eben an sowas denkt wie Rocky Horror Picture Show. Komplett gefloppt an den Kinokassen damals. Kein Mensch wollte diesen Transen-Frankenstein-Doktor sehen, der eben dann mit seinen lustigen Leuten da diesen Toyboy erschafft letztendlich. Und auch hier ist es dann wiederentdeckt worden von Studenten an der Westküste in Spätvorstellung, Freitagnacht, Mitternacht gab es dann die Rocky Horror Picture Show und wer den Film kennt, weiß, er hat ja auch sehr schmissige Musik und dann fingen die an, sich zu verkleiden und da Party zu machen, dann sahen die so aus wie die auf der Bühne, dann haben sie angefangen, wenn es eben geregnet hat, mit der Wasserpistole Wasser zu versprühen, die anderen haben einen Regenschirm aufgemacht und das Spannende war, sie haben dann interagiert, das heißt, wenn die auf der Leinwand was gesagt haben, dann hat das Publikum geantwortet, es gab dann ein Scrapbook im Grunde genommen, wo genau drin stand, was das Publikum zu sagen hat und so wurde also aus diesem Film tatsächlich eine einzig große Party und von der Westküste aus hat sich das immer weiter verbreitet und selbst hier in Berlin, ja, zu meiner Zeit als Student, das Kino am Bundesplatz hatte am Wochenende 0 Uhr Rocky Horror Picture Show, man ist da hingegangen, man hat sich aus den USA diese Bücher besorgt, die ja auch damals eigentlich mehr Fotokopien waren, die man zusammengetackert hatte und hat die Party da genauso weitergefeiert. Das heißt, auch das sind so Dinge, die sich weiter verbreiten ohne Steuerung. Ja, weil sie dann eben zum Kult werden. Und ich glaube, das ist auch so das Grundproblem, was immer noch da ist für viele Unternehmen. Also der Versuch, etwas steuern zu wollen, was vielleicht gar nicht steuerbar ist.
Ja, ist die Frage zum Kult, wenn wir die Rocky Horror Picture Show uns angucken, dann ist das ja was, das ist, hat bis heute Bestand. Bis heute hat die Stage Entertainment das als Musical im Programm europaweit. Im Moment ja aufgrund der aktuellen Lage kein Musical, aber grundsätzlich schon. Also mehr Kult geht ja gar nicht, was Halbwertszeit angeht. Fällt dir eine Kampagne ein im Heute, die das Potenzial hat? Also hat der Edeka Opa das Potenzial zum Kult? Hat Supergeil das Potenzial? Fällt dir was ein?
Also ich glaube schon, dass diese genannten, also gerade der Opa ist natürlich kultig mittlerweile und wir können ja Kult auch immer daran messen, wie schnell und wie oft etwas kopiert und vor allen Dingen auch persifliert wird. Also die Persiflage ist tatsächlich etwas,
ein Gradmesser.
Wo früher wäre das Unternehmen dagegen vorgegangen, wenn jemand mir meine Idee klaut und die nachmacht. Heute ist das eigentlich gewollt. Ja, weil
das
jede,
größte Lob kopiert
zu werden. Ja, und jede Kopie zahlt aufs Original ein, weil ich verstehe ja die Kopie nicht, wenn ich das Original nicht kenne. Und so gesehen ist der Edeka Opa tatsächlich ganz weit vorne auch. Es gibt sehr lustige Kopien von Supergeil. Mhm. Bis zum super Döner von einer kleinen Dönerimbiss aus Hamburg, der auch sehr witzig ist. Also das sind immer so die Sachen, wo man sieht, dann wird sowas tatsächlich Kult. Und Kult ist das, was wir weiter empfehlen und wo man auch sagt, das musst du gesehen haben. Aber wenn du es nicht gesehen hast, dann bist du tatsächlich hinten vor.
Ja.
Und wenn man sich auch anguckt, wir hatten jetzt ja gerade den Geburtstag gehabt, also Chuck Norris-Witze zum Beispiel. Ja, ja, auch das ist etwas. Oder eben Memes. Es muss ja gar nicht viel sein, aber dieses berühmte John Travolta-Meme, wo er in Pulp Fiction da so steht und nach links und nach rechts guckt und so ein bisschen verdattert ist und den dann die Internetgemeinde tatsächlich in jeden denkbaren Hintergrund reingesetzt hat, wo er eben dann nach links und rechts guckt. Da war das Bundeskanzleramt dabei, da war der Todesstern dabei, also überall John Travolta. Und auch diese Dinge waren natürlich lustig und haben sich sofort wieder weiter verbreitet und wurden damit auch zum Kult.
Ja, Markus, dann lass uns viral gehen mit unserer Marketing-Show. Das war's zum viralen Marketing-Links. Das, was wir gerade angesprochen haben, Beispiele, die gibt es in den Shownotes und in den dazugehörigen Notizen.
So sieht es aus.
Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage.
Markus, wichtige Frage in diesen Zeiten, losgelöst von unserer Sondersendung zum Thema Corona. Aber eine Frage musst du uns beantworten. Stimmt es, dass die Amerikaner weniger oder kein Corona-Bier mehr trinken?
Ja, super. Na, wenn wir von Marketing sprechen, dann haben wir das natürlich. Was passiert mit meiner Marke, wenn sie namensgleich ist mit einem tödlichen Virus? Eigentlich ein absoluter medialer GAU, der da passieren kann. Tatsächlich geisterte das Anfang März so ein bisschen durch die Medien hindurch, dass man sagte, boah, 38% der Amerikaner würden kein Corona-Bier mehr kaufen und die Brauerei ist so gut wie pleite und erledigt. Und natürlich tappt man sich dabei, dass man denkt, oh Gott, ja, diese dämlichen Amerikaner wieder begreifen nicht, dass das eine ein Virus ist und das andere ein Bier und damit nichts zu tun hat. Aber auch wenn selbst die seriösen Medien bei uns das berichtet haben, manchmal lohnt es sich, ein bisschen genauer hinzugucken, weil viele Dinge, die uns ins Weltbild und in den Kram passen, müssen deswegen noch lange nicht wahr sein oder richtig sein.
Ja, und seriöse Medien, das entscheidet jeder selbst, was er unter seriösen Medien versteht. Aber eine der ersten, die darüber berichtet hatten, war der Stern. Anfang März haben sie eben auch getitelt, da kommen wir wieder auf genau das, was macht eine Schlagzeile mit uns Konsumentinnen und Konsumenten, dass eben der Absatz deutlich gesunken sei. Schafft man es in das letzte Drittel dieses Artikels, dann wird da sehr deutlich, dass der InBev-Chef, Corona-Bier gehört eben zu dieser weltumspannenden Braugruppe, ganz dezidiert dazu Stellung genommen hat und natürlich und vor allem den chinesischen Markt meinte und da eher die Ausstoßmenge meinte, Markus.
Ja, aber auch das ist nicht dramatisch gewesen. Spannender ist, weil nicht nur der Stern, es war auch der Spiegel und es war auch CNN, die darüber berichtet haben.
Die ganz seriösen.
Ja, also die Frage ist ja, wo kam das eigentlich her? So, und dann kommen wir nämlich zu dem, wo wir immer etwas hellhörig werden sollten, insbesondere im Marketing, aber auch sonst im Leben. Und das sind Statistiken und das sind Umfragen. Ja, Mark Twain hat mal gesagt, es gibt drei Sorten von Lügen. Es gibt Lügen, gemeine Lügen und Statistiken. Und wenn man hier mal so ein bisschen tiefer geht, und das haben dann mittlerweile andere Medien auch gerne aufgenommen, dann haben wir hier eine PR-Agentur aus Amerika und die hat eine Telefonumfrage gemacht unter 737 amerikanischen Biertrinkern.
Wie viel, kannst du die Zahl nochmal sagen?
737, vielleicht war das ein Fan der Boeing 737, ich weiß es nicht, wie man auf 737 kommt, aber bei aller Liebe, das kann nicht repräsentativ sein. Ja, so beginnt der Spaß eigentlich schon mal. Und bei diesen 737, da haben dann tatsächlich gesagt 38%, dass sie kein Corona-Bier kaufen würden. Aus welchem Grund auch immer. Das heißt ja, sie haben das nicht gesagt, sie trinken das, weil sie Angst vor dem Virus haben und kaufen sie das nicht. Sondern es kann auch sein, dass es ihnen nicht schmeckt, ja, dass es ihnen zu dünn ist, dass es ihnen zu stark ist, dass sie nur Miller trinken und sonst nichts anderes. Warum auch immer. Also es gab überhaupt keinen Zusammenhang zwischen dem Virus und der Bierwahl. So beginnt der ganze Spaß nochmal. So, und wenn man jetzt mal andersrum fragen würde und sagen würde, diejenigen, die normalerweise wirklich Corona-Bier trinken und auch kennen. Ja, die Frage war ja auch, wie viel von diesen 737 kannten Corona-Bier überhaupt. Ja, von denen, die tatsächlich normalerweise Corona-Bier trinken, da wollten ganze 4% das nicht mehr tun. Das ist also schon mal eine ganz andere Zahl, die wir natürlich dann hier haben. Und ja, dementsprechend, die Fallzahl ist gar nicht hoch genug und eben auch die Aussage ist nicht zu halten. Aber so eine Meldung, ja, und da haben sie im Grunde genommen gezeigt, wie gute PR funktioniert, so eine Meldung muss man einfach nur mal in die richtigen Kanäle reinstreuen und viele Medien, gerade in der schnelllebigen Zeit heute, nehmen sowas dankbar auf und verbreiten das dann ordentlich weiter.
Ja, und das zahlt sofort auf das Thema viral ein, denn du glaubst gar nicht, wie viele Leute mich angesprochen haben, nach mit dem Motto, hast du schon gehört, Corona-Bier geht jetzt pleite. Wegen dieser und jener Vorkommnisse. Also da merkt man, das Thema Viralität geht natürlich auch bei sowas oder kann bei sowas richtig gut funktionieren bei so einem Thema. Und die Hannoversche Allgemeine, du hast das gefunden, Markus, hat sich in einer Glosse wirklich grandios amüsiert. Magst du das mal rasch vorlesen, weil es wirklich so wunderbar auf den Punkt ist und auf die aktuelle Situation auch einzahlt?
Das Zitat der Hannoverschen Allgemeine lautet, in den USA, wo die Pandemie dank des gedeihlichen Wirkens des besten Präsidenten aller Zeiten als einzigem Land nicht ausbricht, und wir sprechen hier von Anfang März, und wenn das jemand behauptet, dann sind das Fake News, sind die Menschen selbst Teil eines satirischen Großprojekts. Laut einer Umfrage verzichteten inzwischen 38% der Befragten auf Bier der Marke Corona. Warum das gefährliche Getränk noch nicht komplett vom Markt genommen wurde, ist rätselhaft.
Wunderbar.
Tatsächlich hat übrigens der Chef dann, oder der Eigentümer, US-Eigentümer von Corona-Bier, hat die Berichte auch zurückgewiesen und hat gesagt, unsere Gedanken und Gebete sind bei allen, die von dem schrecklichen Virus betroffen sind, doch das Geschäft mit dem Corona-Bier sei davon nicht betroffen. Also nicht in den USA zumindest. Auf dem chinesischen Markt kann es etwas anders aussehen.
Ja, und das ist das, was wir unseren Studierenden auch immer sagen, wenn ihr eine Statistik zitiert, dann guckt bitte auch aufs Sternchen, guckt auf das, was da drunter steht im Kleingedruckten. Wo kommt die Statistik her? Wie viele Menschen wurden befragt? Ist das repräsentativ? Und da kann einem das Bauchgefühl im ersten Schritt schon gut helfen, denn das Bauchgefühl sagt uns hier eindeutig, dass 737 befragte Amerikaner, Biertrinker, wohl alles andere als repräsentativ sein dürften für ein globales Problem, das hier uns als Nachricht verkauft wird.
Kennzahlen sind immer Verhältniszahlen und wenn wir die Ausgangszahlen nicht kennen, dann sagen sie uns eigentlich nichts aus. Das macht man sich im Marketing gerne zunutze. Da gibt es auch viele andere Beispiele. Gerne bei Frauenprodukten, 95% der Frauen würden das ihrer besten Freundin weiterempfehlen. Wenn wir uns da dann auch mal angucken, das kleine Sternchen und die Zeitung umdrehen, dann sehen wir, dass das 95% von 28 Befragten sind. Das heißt, auch hier ist die Aussagekraft eher sehr, sehr gering.
Die Antwort auf die Frage, stimmt es, dass Amerikaner kein Corona-Bier mehr trinken, Markus, lautet also eindeutig
nein.
Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob top oder flop, Marketing rät ab oder zu.
Der heiße Scheiß, ja. Was wir empfehlen oder was wir nicht empfehlen. Und wir haben ja alle jetzt sehr, sehr viel Zeit. Ja, das heißt, die kann man jetzt verbringen, indem man Podcast hört. Aber man kann ja auch nicht den ganzen Podcast hören, den ganzen Tag Podcast hören. Was machst du denn zum Beispiel noch, Benjamin, wenn du jetzt dann fertig bist und dich entspannt zu Hause zurücklehnst und deine Katzen den ganzen Tag gekrault hast? Jetzt hast du mal 5 Minuten, wo sie nicht deine Aufmerksamkeit erfordern. Was machst du dann?
Einen interessanten Effekt, den ich ganz gerne noch berichten möchte. Ich habe nämlich so ein bisschen Brand 1 Magazine, aber auch Spiegel, na, was man so ins Haus bekommt, dann jetzt nachgeholt. Und das, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Markus, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber so eine Brand 1 aus Ende Februar, die wirkt total abstrus. Wenn sozusagen dort also die Wirtschaft und die aktuellen Marketingideen und Kampagnen, wer die Brand 1 kennt, ein wirklich für uns auch als Profis wichtiges Medium, zumindest das gelesen zu haben und zu wissen, was da drin steht. Und das wirkt so, wovon reden die? Das ist doch, stimmt doch alles gar nicht mehr, ganz faszinierend. Hast das du einen ähnlichen Effekt?
Ja, also natürlich, also Brand 1 ist ja eine Zeitung, die man auch noch alte Jahrgänge immer wieder in die Hand nehmen.
Ja, natürlich.
Das ist ja etwas ganz Großartiges. Die klügste Wirtschaftszeitung, die wir meiner Meinung nach haben.
Ja.
Aber ich glaube, und das ist dann etwas, was wir vielleicht auch im nächsten Podcast nochmal thematisieren können, ich glaube, dass die Wirtschaftswelt, eine andere sein wird nach dem Coronavirus als vor dem Coronavirus. Und wir sehr viele Veränderungen sehen. Und ich glaube, dass dann so eine alte Brand 1 vielleicht ein Stück Zeitgeschichte ist und man seinen Kindern sagen kann, damals sah das mit Wirtschaft noch so aus, heute tauschen wir ja alles wieder miteinander.
Nein, also, Opa erzählt aus den Nullerjahren.
Ja, es ist, wir werden ja die wirtschaftlichen Folgen auch jetzt der Isolation und der Ausgeh, ist ja keine Ausgehsperre, wie sagen Sie mal so schön, eine Ausgeh...
Kontaktsperre.
Eine Kontaktsperre. Ja. Kriegt wie Maul und Klauen solche. Nein. Das sind große wirtschaftliche Auswirkungen, die wir da haben werden, an denen wir auch noch lange knabbern werden. Ich glaube, auf der anderen Seite ist das auch die Gelegenheit, Wirtschaften anders zu denken und auch Marketing anders zu denken. Ich glaube, da kommen spannende Zeiten auf uns zu, aber das verschieben wir mal in unsere Sonderausgabe.
Beantworten wollte ich damit, dass ich die eben alle aufgeholt habe und in einer ganz anderen Art und Weise wahrgenommen habe, andere Perspektive. Wir alle haben jetzt eine andere Perspektive auf das, was im Februar oder Anfang März geschrieben wurde. Das ist nicht minder spannend als vorher, aber es macht eben etwas und ich habe die ganzen Magazine aufgeholt. Ich habe Netflix noch nicht alle geguckt, aber also ich habe
fast alle.
Fast alle, nein, noch nicht. Man hat ja Nachholbedarf. Das Fernsehen bietet ja tatsächlich in so Sonderprogrammen auch Dinge, die man sich anguckt. Ich bin auch jemand, der nicht den ganzen Tag Corona-News rauf und runter hört, sondern ganz bewusst bestimmte, auch im Querschnitt, unterschiedliche Medien konsumiert, um da informiert zu sein und irgendwie Kompetenzsimulationen draußen zu machen und mitreden zu können. Draußen ja nicht, sondern nur am Telefon oder im Zoom oder Skype. Und ansonsten lese ich ganz viel und bastle an der Webseite, ne, was man so macht.
Ja. Fernsehen hat es übrigens auch ganz lustig. Wir werden, glaube ich, sehr viele Konserven zu sehen bekommen.
Ja.
Fußball-Europameisterschaft fällt aus, Olympia fällt aus. Das sind ja alle Sendeplätze, die verplant waren für diesen Sommer. Und jetzt muss man sich ganz schön überlegen, wie kriegt man diese Hunderttausende von Stunden, die man eigentlich mit Sport füllen wollte, wie kriegt man die jetzt mit anderen Sachen wieder voll?
Gestern wurden panisch die Programmdirektoren auch danach gefragt, was macht ihr denn jetzt? Und ganz erfolgreich, ich bin kein großer Fußballfan, ich gröle mit, wenn man mir sagt, auf welcher Seite ich stehen muss, dann gröle ich sehr leidenschaftlich mit. Aber es wurden alte große Spiele wiederholt, also Europameisterschaftsspiele, Weltmeisterspiele, und das habe also unglaublich gut funktioniert. Bist du Fußballfan?
Nein. Also ich bei einer Weltmeisterschaft gucke ich auch mal ganz gerne natürlich zu. Ich habe ja immer so ein gespaltenes Herz, weil ich dann immer für Deutschland bin und für die Italiener auch. Auch kriege ich wieder ganz viel Hauer. Aber es ist ja, geht halt nicht anders. Und ich finde andere Mannschaften auch nett, aber halt nicht so nett. Und aber ansonsten jetzt Bundesliga oder ähnliches. Das Getöcht wollte jetzt mal gerne ins Stadion gehen. Wir waren da bei Hertha und da werden wir noch ein zweites Mal hingehen. Das ist ja auch mal ganz schön. Stimmung ist ja gut, Bier in der Hand. Und aber ist jetzt noch nichts, was ich hier mit voller Aufmerksamkeit verfolge.
Ja, und ansonsten habe ich ganz viel Fachliteratur aufgeholt, bin im Studium über unser Thema virales Marketing auf ein Buch gestoßen, das ich toll finde, und zwar von Ali Chan, Mehr als eine Heimat, wie ich Deutschsein neu definiere. Und der steht so wunderbar auch für das Thema virales Marketing, der Hashtag MeToo, der macht, glaube ich, mit uns was, auch vor den aktuellen, ganz aktuellen Debatten und aktuellen Verurteilungen von großen Hollywood-Stars von, wie heißt er denn?
Harvey Weinstein.
Danke, Alzheimer-Schub. Dieses Buch geht über 200 Seiten, habe ich fast in einem Rutsch fertig gelesen. Wir haben ihn auch, wir machen den Teaser einfach ganz mutig, wir haben ihn auch angefragt und eingeladen, mit uns mal über das Thema zu sprechen. Ist ein junger Mann, der sehr leidenschaftlich und sehr persönlich über seine Definition des Deutschseins spricht, und er nennt sich selber, das kann ich hier einmal kurz zitieren, Sozialaktivist und Initiator eben jener MeToo-Debatte und diesem Hashtag, der ja mehr als viral gegangen ist, das muss man sagen. Tolles Buch, eindrucksvoll beschrieben, ein starkes Plädoyer dafür, was ist denn eigentlich deine Definition für Deutsch und warum bin ich als hier in Deutschland geborener Türke oder eben anderer Herkunft, warum bin ich nicht deutsch? Er hat das erste Telefon für Nazis eingerichtet, die einfach mal, die vielleicht noch nie mit einem Ausländer gesprochen haben, und das bietet er also als Hotline an, sich mal mit so einem auszutauschen und aufzuklären. Macht richtig Spaß, ist zum Lachen, ist zum Nachdenken, tolles Buch. Im Duden Verlag erschien Mehr als eine Heimat, wie ich Deutschsein neu definiere. tolles Buch, findet ihr dann auch in den Shownotes.
Ja, sehr gut. Freue ich mich auch, wenn er zusagen sollte, wenn er dann vorbeikommt, ja, und wir ihn dann hoffentlich auch in guten Zeiten dazu befragen können. Ich habe ein bisschen mehr mitgebracht, weil tatsächlich das Thema Lesen natürlich ein großes ist. Ich bin aber auch, wie man ja weiß, Serienjunkie und Serienfan und gucke sehr viel. Und das Erste, was ich mitgebracht habe, finde ich deswegen so lustig, weil das komplett an mir vorbeigegangen ist. Das ist ein Buch, das ich mit meiner Tochter abends immer lese. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Kinderbuch, ist ja Jugend-Erwachsenen-Literatur. Und das ist von Philip Pullman, Der goldene Kompass. Ein Dreiteiler, wo dann noch etwas später ein Prequel davor gesetzt wurde, also wie es dazu kam, vor Episode 0 sozusagen. Wir sind da gerade mitten in dem ersten Band drin. 95 erschienen ursprünglich mal, wie gesagt, ist an mir komplett vorbeigegangen. 95? Ja, okay. Habe ich gar nichts von mitbekommen. Ich wusste, es gab mal einen Film, den habe ich aber auch nicht gesehen. Und ist ein sehr, sehr schönes, spannendes Stück Fantasy-Literatur. Und warum ich das jetzt anführe, ist, weil es eine Serie dazu gibt von HBO, His Dark Materials, die sich genau diesen ersten Band vornehmen und auch schon ein bisschen in diesen zweiten Band rüberleiten. Es soll also auch eine zweite Staffel geben von His Dark Materials. Leaf of Sky ist momentan, glaube ich, nur auf Amazon, auch, glaube ich, nur ausleihmäßig zu erwerben. HBO hat gesagt, das sollte so ein bisschen der Nachfolger-Hype werden zu Game of Thrones. Es ist eine sehr geniale, also wir lesen immer die Kapitelweise und schauen uns dann immer analog die Folgen dazu an. Auch das ist durchaus kindgerecht. Es ist eine sehr gut gemachte Serie, weil beim Goldenen Kompass hat ja jeder der Menschen dort einen Dämon und dieser Dämon in Tiergestalt ist die Seele des Menschen. Also wir haben eine verbildliche Seele und diese Tiere, die wir dort haben, also diese Dämonen, sind hervorragend gemacht, hervorragend animiert. Es gibt einen riesigen Bär, einen gepanzerten Bären, der eine Rolle spielt. Man wird in diese Welt reingesogen und findet das alles ganz echt und ganz normal. Es sind teilweise hervorragende Schauspieler mit dabei. Also sowohl das Buch zu entdecken oder wieder zu entdecken, lohnt sich sehr. Und wer wirklich Serienjunkie ist, für den sei auch die HBO-Serie His Dark Materials empfohlen, die man dann analog, nicht analog, sondern parallel mit dem Lesegenuss dann verbinden kann. Zweites Buch, was ich mitgebracht habe, ganz was anderes. Ich bin ja auch jemand, der bietet sich ja auch gerade an, durch leere Straßen spaziert. Also kennst du auch, wenn man unterwegs ist, du bist ja viel in London unterwegs, man läuft ja mal so durch die Straßen durch und guckt nach links und rechts und schaut sich die Häuser an und lässt sich so ein bisschen treiben, flaniert so ein bisschen. Und natürlich unterscheidet sich Berlin von London, von Paris, von Rom durch sehr viele kleine Details, zum Beispiel die Telefonzellen oder zum Beispiel die Laternen oder die Metroeingänge oder. Und es gibt einen Herrn, den Herrn Vittorio Magnano Lampugnani, der seines Zeichens ein Stadtwissenschaftler ist, der an der ETH gelehrt hat und in Mailand und Zürich arbeitet. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Bedeutsame Belanglosigkeiten, kleine Dinge im Stadtraum. Und das liest sich ganz wunderbar weg, ist bei Wagenbach erschienen. Das blättert hier ein bisschen. Und er hat sich ganz viele Dinge angenommen und in einem schönen Plauderton erzählt er also, wie kam das eigentlich mit der öffentlichen Toilette? Ja, wir kennen auch die Wallhäuser. Wie ging das eigentlich mal los? Das waren dann so an den Bäumen teilweise nur so Absperrungen, die man hatte.
Ist es das Café Achteck, was wir Berliner kennen?
Das wir noch kennen, genau, von damals. Das geht über den Abfallkorb. Es geht über die Reklame natürlich, ganz wichtig. Also wie wird Reklame in Städten präsentiert? Aber auch eben das Schaufenster, der Bürgersteig, der Schachtdeckel, ja, also der Gullideckel im Grunde genommen. Und zu all diesen kleinen Dingen des Stadtbildes liefert er uns die Geschichte und sehr viel Wissenswertes und Anekdotisches. Und das ist ein großes Lesevergnügen, auch mit vielen Bildern. Und man sieht danach auch seine eigene Stadt mit ganz anderen Augen. Und wo wir gerade bei der eigenen Stadt sind, ja, wenn man jetzt ganz viel Zeit hat und einem ganz langweilig ist, dann sei einem die Berlin-Biografie von Jens Biski empfohlen. Berlin-Biografie einer großen Stadt. Das Buch hat, ich schaue mal schnell nochmal nach, also ohne das Stichwort Register, ihr hört mich blättern und die ganzen Literaturquellen, Blätter, Blätter, Blätter und die Abbildungen, Blätter, Blätter und, da, Wir sind bei 900 Seiten angekommen. Also 900 Seiten, über 900 Seiten, die uns durch die Geschichte Berlins führen, von dem ersten Mal, dass dieser Flecken erwähnt worden ist, über die wirklich sehr bewegte Geschichte von Berlin. Und Jens Biski ist jemand, der das schafft, auch nicht dröge oder langweilig aufzuführen, sondern uns mitnimmt in diese geballte Pracht, ja, von dieser Stadt. Und ich als alter Berliner, genauso wie du, auch ich entdecke, obwohl ich viel über die Stadt weiß, immer noch ganz, ganz viel Neues. Und wo man sagt, wow, das wusste ich gar nicht. Und das ist ein großes Lesevergnügen. Und diese 900 Seiten, nicht schrecken lassen, sie ziehen einen auch hier rein. Und man liest sie mit großem Freude und auch mit großem Gewinn eigentlich durch. Also das ist so für die ganz langweiligen, einsamen Stunden, sei das auf jeden Fall empfohlen.
Ich finde ja spannend, also ich mag auch Bücher über die Städte, am besten natürlich über die Städte, die man kennt, aber genauso können Bücher spannend sein über Städte, die man vielleicht noch entdecken will. Interessant finde ich, wenn man an sowas rangeht, egal ob in dieser kleinen Fassung oder so ein Biski-Wälzer, 900 Seiten, dass man ja erstmal da so rangeht, naja, was sollen die mir noch erzählen? Kenne ich gar nicht. Das hat er ja schon mal geschrieben, ist wie ein Schloss, kennst du ein Schloss, kennst du alle Schlösser?
Als Berliner ist man ja eh schon so drauf, dass man alles kennt.
Man kennt, wisst ihr, ja, alles, was soll denn da drin stehen? Und dann finde ich es toll, dass es eben dann doch, wie du sagst, ja ganz viele tolle Eindrücke, Perspektiven gibt, die einen auch ermutigen, jetzt im Moment allein maximal zu zweit rauszugehen und das zu entdecken.
Ja. Ja, und wie gesagt, wir sind ja so ein bisschen, also momentan dreht sich ja wieder vieles um die 20er Jahre, weil ja 2019, Berlin, Babylon und so, aber die Geschichte, die auch die Jahrhunderte davor war, war hochgradig spannend und hat diese Stadt sehr geprägt und ich glaube auch so den Typus des Berliners, ne? Weißt du, verstehst du?
Genau.
Ist auch geprägt worden.
Wir haben auch voll, immer schon. Wir machen in unseren Podcast auch hier auf bildungsmäßig, weil wir ja vier Bücher haben.
Ausnahmsweise.
Ja. Ja, obwohl eine Serie haben wir ja auch drin.
Ja, es gibt auch natürlich noch ganz viele andere tolle Serien, die man sich angucken kann. Werden wir auch ständig weitergefüttert, aber dazu erzähle ich dann ein anderes Mal ein bisschen mehr.
Ja, viel Spaß beim Lesen. Informationen, Titel, Bezugsquelle gibt es auch wieder in den Shownotes und wir wünschen euch viel Spaß und freuen uns natürlich auch da auf Rückmeldung, wenn euch ein Buch auch besonders gut gefallen hat oder wenn ihr komplett anderer Meinung seid, habt ihr was anderes gelesen als ich, dann freuen wir uns auch auf euch.
So ist's. Und wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Die Zeit ist auch schon wieder. Na, auch das sind so Sachen, die dann viral immer wieder aufgenommen werden. Das war jetzt schon wieder unsere sechste Marketing-Show, die wir jetzt nach der Winterpause endlich wieder euch ins Gehör gebracht haben. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen abgelenkt von den vielen Meldungen, die da täglich über uns hereinbrechen. Uns hat es natürlich wie immer viel Spaß gemacht. Wir werden bald schon wiederkommen mit der Corona Special Edition. Da wollen wir auch nicht zurückstehen, aber wir werden das Ganze wieder aus unserer gewohnten Perspektive betrachten. Und das ist die Brille des Marketings, die wir da aufhaben.
Und wir arbeiten an spannenden Marketieren, haben ganz viele Anfragen draußen, warten auf Rückmeldungen, nehmen Rücksicht auf die aktuelle Situation, dass im Moment kaum was planbar ist, Reisen sowieso schwierig ist. Dann gibt es hier und da technische Dinge zu lösen. Wie bekommen wir also Leute auch mit einer guten, hörbaren Qualität an euer Ohr heran? Da arbeiten wir in den nächsten Tagen und Wochen dran, freuen uns auf die 7. Folge, auf die Sonderfolge. Und dann kommt bald die Marketing-Marketing-Show wieder im gewohnten Kleide und mit den gewohnten Rubriken, die ihr kennt und liebt. Wir freuen uns drauf. Bis dahin sagen Markus Bartelt
und Benjamin Lehmann.
Auf Wiedersehen.
Tschüss. Tschüss.
Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt, doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei. www.podcastmacherei.de